Ja, zunächst herzlichen Dank für den Willkommensgruß. Was hätte ich denn als Rentner sonst heute Abend machen sollen? Also habe ich gern zugesagt, als die Claudia mich anfragte, ob ich mir so einen Abend hier bei euch in Limbach vorstellen konnte. Ich wusste, dass der Bernhard und der Michael in Limbach wohnen, aber mehr wusste ich von Limbach nicht. Jetzt habe ich zumindest einen ganz kleinen Einblick mal, einen Eindruck bekommen von Limbach. Bekannter ist mir Limbach-Oberfrohna. Das war meine Zeit lang somit am Rand meines Dienstbereiches in Chemnitz. Dort war ich die letzten 9,5 Jahre als Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft tätig und zuvor 20,5 Jahre im Mülzenbund. Mülzen bei Zwickau, ist vielleicht bekannt. Dort habe ich also eine lange Dienststrecke als Prediger zurückgelegt. Ich gehöre von dem Dienstgrad Prediger zu den Spätberufenen. 1986 habe ich den Ruf bekommen als Prediger. Das heißt, es ging uns beiden, meiner Frau und mir, immer ein bisschen nach. Irgendwo, wo wir auftauchten, wurden Schreiben von unserem Landesverband verlesen. Die würden Prediger suchen. Das hat mich regelrecht verfolgt. Und irgendwann sind wir darüber nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und wir sahen es dann als unseren Weg an, in den hauptamtlichen Dienst zu gehen. Das geschah 1986. Und nun genießen wir schon einige Zeit wieder unseren Ruhestand. Eine sehr angenehme Sache. Man muss nur die ersten 45 Jahre gut überstehen. In der Arbeitszeit hat man die geschafft. Dann ist es soweit. Und ich bin gern noch unterwegs zu Diensten, wenn ich hier und da eingeladen werde. Deshalb ja, kein Problem, an diesem Abend hier bei euch zu sein und miteinander über Gemeinde nachzudenken. Ehe ich Prediger wurde, bin ich nicht auf die Kanzel, sondern den Leuten aufs Dach gestiegen. Da habe ich mal Dachdecker gelernt. Ich habe dann später die Ausbildung, das kirchliche Fernstudium gemacht, KFU, vielleicht ist das manchmal bekannt. Und bin dann über diese Strecke also in den hauptamtlichen Dienst gekommen. Zu mir gehört also meine Frau schon viele, viele Jahrzehnte. Und noch drei eigene Kinder, zwei Töchter und Sohn. Wenn ich was falsch sage, kannst du mich auch berichtigen. Ne? Und da haben wir eine Zeit lang auch Pflegekinder in unserer Familie mit gehabt. Zwei Stück. Und mittlerweile erfreuen wir uns an 10 Enkel. Das ist eine schöne Sache. Aber da tut man ja nichts dazu. Ne? Die kriegt man einfach so. Und das ist eine angenehme Sache. Man hätte gleich Großvater werden sollen. Aber das geht auch. Und so hat man also diesen Weg so zurückgelegt. Ja, schön, dass wir also Zeit haben, miteinander über dieses Thema Gemeinde nachzudenken. Es ist ja ein breites Feld und man könnte von ganz verschiedenen Seiten her Gemeinde angehen. Ich habe einmal eine Folie ausgewählt für diesen Abend. Die hat den schönen Namen Facette, so stand es zumindest bei mir irgendwo. Aber so richtig kann ich das gar nicht erkennen, welche Facetten sein sollten. Aber mir ging es mehr um dieses Wort der Facette. Eine Facette ist eine von vielen kleinen geschliffenen Flächen an einem Edelstein. Also eine kleine Fläche an einem Edelstein. Ein wunderbares Bild für den kostbaren Edelstein Gemeinde. Denn Gemeinde besteht auch aus ganz vielen Facetten. Und wenn ich mir das hier angucke, dann spiegelt das etwas wider, was ihr alles an Kreisen und Gruppen und Aktivitäten und Aktionen habt. Die unterschiedlich geschliffenen Flächen am Edelstein, ich glaube, sie gibt es auch in jeder Gemeinde. Jede Gemeinde ist so ein Edelstein Gottes, ein wunderbares Werk, das Gott gewollt hat, das er uns gegeben hat, Gemeinde. Und manchmal gibt es vielleicht auch noch ungeschliffene Flächen. Und nicht immer glänzt und glitzert alles in einer Gemeinde. Und doch ist Gemeinde ein Wunderwerk unseres Herrn, so würde ich sehen. Stellt euch einfach nur vor, wie unterschiedlich wir an diesem Abend sind. Und wir alle sind Gemeinde. Und da sind wir nur ein winziger Ausschnitt. Dazu kommt dann die große weltweite Gemeinde. Also unter dem Thema Gemeinde, Gabe und Aufgabe wollen wir ein wenig über den Begriff der Gemeinde nachdenken. Die Gemeinde Jesu deckt sich ja nicht mit einer der geschichtlich gewordenen Kirchen, Freikirchen oder Gemeinschaften. In ihnen allen, in den Kirchen, in den Freikirchen, in den Gemeinschaften, ist die Gemeinde Jesu vorhanden. Und man muss, denke ich, unterscheiden von diesem Äußeren, was wir Menschen sehen. Wir sehen also die Kirche im Dorf, wir wissen, da gehen bestimmte Leute hin, und das ist Gemeinde. Und darf ich mal ganz persönlich fragen, und ist jeder, der die Kirche betritt, auch ein wiedergeborener Christ?
Nein.
Darf man so fragen? Es gibt auch dieses böse Wort von Namenschristen. Noch schlimmer ist dann das Wort, das klingt eigentlich nicht gut, von Karteileichen. Die tauchen irgendwo noch auf, aber sie haben keine lebendige Beziehung zu Jesus. Und deshalb gibt es immer in jeder sichtbaren Gemeinde auch die Gemeinde Jesu. Aber wer dazu gehört, das weiß allein Jesus selbst. Und ich würde mir nicht anmaßen, das festlegen zu wollen, der gehört dazu und der nicht. Aber es gibt diese sichtbare, vorfindliche Gemeinde und es gibt die Gemeinde Jesu, die wahre Gemeinde, die nur er kennt. Das ist eine erste Überlegung dazu. Ich springe mal rüber zum Glaubensbekenntnis. Wie oft hast du im Glaubensbekenntnis schon die Worte mitgesprochen? Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. An die Gemeinschaft der Heiligen. Aber auch bei diesem Bekenntnis muss man unterscheiden zwischen dem Lippenbekenntnis und dem Herzensbekenntnis. Ist es wirklich mein Herzensanliegen, an die Gemeinschaft der Heiligen zu glauben? Geht es mir wirklich um gelebte, praktische Gemeinde vor Ort? Und ich glaube, man kann mit den Lippen das schnell bekennen, aber ob man wirklich in der Gemeinde mit drin ist, als aktives Glied am Leib Jesu, das ist nochmal die andere Seite. Nur mal so nebenbei. Im Neuen Testament gibt es über 60 Mal das Wort die Heiligen. Und es kommt nur einmal in der Einzahl vor, sonst immer in der Mehrzahl. Philipper 4, Vers 21, grüßt jeden Heiligen. Und sonst immer in der Mehrzahl. Das heißt, ein Robinson-Christentum, wo man sich so zurückzieht und Christentum als Privatsache sieht, das kennt die Bibel nicht. Wir beklagen heute an vielen Stellen den Individualismus. Jeder macht so seins. Er hat auch schon seit langer Zeit in unseren Gemeinden Einzug gehalten. Der Individualismus. Und unser individuelles Denken oder unser individualistisches Denken wird manchmal höher geschätzt, unsere persönlichen Erfahrungen, als der weite Erfahrungshorizont der Gemeinde. Und ich sage es deshalb, weil immer Gottes Geschichte größer ist als meine eigene Lebensgeschichte. Aber wir bringen unsere Lebensgeschichte mit ein. Jeder Einzelne. Aber es geht nicht nur um meine Erfahrung, sondern es ist immer auch die Erfahrung der Gesamtgemeinde. Im Alten Testament war es für das Volk Israel ganz wichtig, dass nicht nur jeder so sein eigenes hatte, sondern dass sie in diesen großen Verbund der Volksgemeinschaft des Gottesvolkes mit hineingenommen waren. Denn ohne die Korrektur durch die Gesamtgemeinde verkümmert geistliches Leben. Und wir brauchen auch den anderen, den Bruder und die Schwester für die Bewahrung unseres geistlichen Lebens. Wir würden verarmen, hätten wir nicht die Geschwister. Auch wenn es manchmal mit dem einen und anderen vielleicht nicht ganz einfach ist. Aber wir brauchen einander. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt in eurer Region hier, aber ich stelle fest, dass es zurzeit viel um sich greifende Gemeindenörgelei gibt. Es wird viel an der Gemeinde herumgenörgelt. Sicher müssen wir auch offen sein für ehrliche, angebrachte Kritik. Das darf man. Aber das Recht zu ehrlicher und liebevoller Gemeindekritik hat doch nur wirklich der, der in ihr lebt, in ihr mitarbeitet und auch mit ihr leidet. Regt mich da immer ein bisschen innerlich auf, wenn von außen so Leute kommen und sagen wollen, was wir alles falsch machen und anders machen wollen. Aber sie arbeiten nicht mit, versteht ihr? Und ich breche einfach solchen Leuten das Recht ab. Liebevolle Kritik kann jeder äußern, der auch unter der Situation seiner eigenen Gemeinde oder Gemeinschaft leidet. Der hat das Recht, der mitarbeitet, der sich einbringt. Wir sollten uns auch vor zwei Extremen hüten. Einmal dieses Extrem, dass wir sagen, bei uns ist alles in Ordnung. Also man lehnt sich etwas genüsslich zurück und sagt, bei uns läuft ja alles. Wenn es läuft, wo läuft denn das Wasser hin? Dann läuft es bergab. wenn es läuft. Also das wäre das eine Extrem. Zum anderen sollten wir auch sehr vorsichtig sein mit pauschalen und abwertenden Beurteilungen der Gemeinde. Nichts mehr los, kein geistliches Leben, keine Geistesgaben. Wer so von seiner Gemeinde redet, missachtet auch die Arbeitergenerationen vor uns. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wo wir heute als Christen, als Gemeinde, als Brüder und Schwestern stehen, das haben wir auch zu verdanken denen, die vor uns gelebt und geklappt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass jede Generation auf den Schultern ihrer Glaubensväter und Glaubensmütter steht. Und hoffentlich sind wir dann auch einmal eine solche Generation von Glaubensmüttern und Glaubensvätern, wo andere wieder sich auf ihre Schultern stellen können. Also um manchen negativen gemeindezerstörerischen Trends entgegenzuwirken, müssen wir an erster Stelle unseren Dank an Gott stellen. Dankbar sein für die Gemeinde, in der man sein darf. Das ist, denke ich, das Allererste, denn dann wird man auch zufriedener, wenn man anfängt zu danken. Und wenn man anfängt zu danken, fängt man auch an zu denken. Und dann denkt man über seine Gemeinde nach. Wo mein Dank an erster Stelle steht, über die mir geschenkte Gemeinschaft, werden auch individualistische Forderungen zurücktreten, nämlich zugunsten der Familie Gottes. Und dann erleben wir, wie es Dietrich Bonhoeffer einmal so schön gesagt hat, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Also wir brauchen einander. Auch wenn wir vielleicht nicht mit jedem in der Gemeinde gleich gut können. Wir brauchen einander. Wir müssen uns also von unseren menschlichen Wunschbildern von Gemeinde verabschieden. Denn nicht unsere Idealvorstellung von Gemeinde ist maßgebend, sondern Gottes Vorgaben und Vorstellungen zählen, wie er sich Gemeinde gedacht hat und wie er sie haben will. Und deshalb hasst Gott die Träumerei, so las ich einmal, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Und manche träumen so von einer Idealgemeinde, ich sage da nochmal was dazu. Bonhoeffer, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinde mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ach, es kann manche mit ihren Visionen, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Also wer nur seine eigenen Träume und Visionen umsetzen will, und das kann man ganz oft an Gemeinden feststellen, zerstört am Ende Gemeindearbeit. Vergessen wir bitte auch nicht die Ideale. Fertige Gemeinde gibt es nicht. Gibt es bei euch in Limburg eine ideale Familie? Kennt ihr eine? Eine ganz ideale Familie. Versteht ihr? Das kriegen wir schon nicht hin. Aber wir fordern uns oft ein für unsere Gemeinde. Das müsste eine Idealgemeinde sein. Und auch die vielgepriesene Urgemeinde am Anfang der Apostelgeschichte, sozusagen die Vorzeigegemeinde, war keine Idealgemeinde. Ich komme dann nochmal zu diesem Gedanken. Wie schnell brach auch dort die Macht der Sünde ein und es gab Zerbruch und Zerstörung. Also immer wieder sind Christen so der Versuchung erlegen, Gemeinschaft anders haben zu wollen. Sie gehen dann von einem menschlichen Ideal aus, das ihnen so vorschwebt. Und am Ende steht oft der Zerbruch. In wie vielen Gemeinden und Gemeinschaften hat man es erlebt, dass welche mit der Situation nicht mehr zufrieden waren, man sucht sich eine andere und zurückbleibt, Zerbruch und bleiben Trümmer. Das gibt es in ganz vielen Gemeinden, das gehört fast somit zur Biografie der Gemeinde Jesu, dass es immer wieder diese Brüche und Zerbrüche gegeben hat. Aber Gemeinde ist die Organisationsform der Kinder Gottes, die Gott gewollt hat. Das ist seine Gabe, Gemeinde in dieser Welt zu haben. Es gibt für Gemeinde, so sehe ich es, keine Alternative. Die Gemeinde ist Gottes Werk. Er hat sie ins Leben gerufen. Jesus hat, so lesen wir es in der Offenbarung, Menschen, also die Gemeinde, mit seinem eigenen Blut und Leben dem Vater erkauft. Gemeinde ist Gottes Eigentum. Und deshalb wollen wir weiter froh und zuversichtlich uns zur Gemeinschaft der Heiligen, der Brüder und Schwestern bekennen. Eine Begriffserklärung im Blick auf Gemeinde. Es gibt im Griechischen drei verschiedene Begriffe, was so Gemeinde umschreibt. Kyriake hängt mit unserer Kirche zusammen. Die Menschen, die zusammenkommen, also im weitesten Sinne jetzt Kirche, die, die zusammenkommen, meist in dem Gebäude, was also auch Nichtchristen kennen, da ist eine große Spitze drauf und großes Haus, das ist die Kirche. Kyriake. Wörtlich übersetzt müsste man sagen, in dem Wort Kyriake steht Kyrios, der Herr. Dem Herrn gehören. Und da merkt man schon, es ist nicht nur unser Ding. Sie gehört dem Herrn. Die Koinonia, die Menschen, die zusammen gehören. Bei diesem Wort, wenn es im Neuen Testament vorkommt, geht es immer auch um das geschwisterliche Miteinander. Es ist so das Innere, was Gemeinde ausmacht. Dass man sich aufeinander verlassen kann. Man kann miteinander auch im Gespräch sein. Kann dem einen und anderen dies und das anvertrauen. Das ist die Koinonia. Und dann gibt es die Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen, so müsste man es wörtlich übersetzen. Also die, die aus dieser Welt, aus aller Gottlosigkeit und Gottesferne herausgerufen worden sind und ihren Platz dann in der Gemeinde gefunden haben. Es sind die, die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben. Also diese drei Begriffe stehen im Neuen Testament für die Gemeinde. Nur noch einmal, die Bibel meint mit Gemeinde Menschen, die Jesus als ihren Retter angenommen haben. Die gehören zur Gemeinde Jesu. Die zu ihm gehören, die zusammen hören, das ist immer wichtig, und die zusammengehören. So habe ich es einfach nochmal hier zusammengefasst. Ein weiterer Gedanke, die Bibel verwendet ganz unterschiedliche Bilder für die Gemeinde. Ich kann jetzt nicht im Detail auf einzelne eingehen, zwei Begriffe werde ich da noch herausgreifen, aber die Gemeinde wird als Braut verglichen. Und da ist der Schwerpunkt die Liebe, die Freude, für immer zusammen sein, Hoffnung und Sehnsucht der Gemeinde Jesu. Wir glauben an die Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommt, seine Gemeinde reinholt. Und dann wird Hochzeit sein. Hier ist für mich auch die Frage, ob wir als Gemeinde Jesu noch von dieser Hoffnung leben, von dieser Freude. Also Braut und Bräutigam können es ja kaum erwarten, dass sie dann endlich heiraten können und für immer zusammen sein können. Drängt es uns so zu Jesus hin? Oder ist eher unsere Haltung, naja, heute und morgen muss dann nicht kommen, Herr Jesus. Wir haben noch manches vor. Jesus wird wiederkommen. Die Sehnsucht der Brautgemeinde. Die Gemeinde als Braut. Die Gemeinde als Herde. Jesus der Hirte, Gemeinde, Herde. Hier geht es auch ein Stück um die Bedrohung der Gemeinde. Na, jede Herde, Schafherde war damals auch bedroht von wilden Tieren. Die Hirten mussten gut aufpassen. Wir brauchen Schutz. Und ich glaube, da muss ich euch nicht so viel sagen, wie heute auch Gemeinde bedroht ist. Auch durch verschiedene Irrlehren, die oft eindringen. Und durch die ganze Strecke der Beeinflussung über Medien. Auch, also Gemeinde ist auch immer bedrohte Gemeinde. Braucht den Schutz des Herrn. Oder das schöne Bild vom Leib. Jeder ist wichtig, so wie jedes Glied gebraucht wird am Leib eines Menschen. So ist jeder in der Gemeinde wichtig. Ein sehr schönes Bild für Gemeinde. Dass jeder dort seine Aufgabe hat. Oder die Gemeinde auch als Tempel. Der Tempel im Alten Testament war ja auch der Ort, Gott ist gegenwärtig. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es heute die Gemeinde Jesu ist, wo Gott sich auch offenbart durch sein Wort. Wo Gott gegenwärtig ist. Deshalb der Tempel. Auch zum Dienst ausgesondert. Dort geschah der Dienst der Priester, der Opferdienst, die Verkündigung der Tora, des Gesetzes. Das Gesetz und die Propheten. Also zum Dienst ausgesondert. Eine Aufgabe der Gemeinde. Oder das Haus Gottes. Da geht es auch um das Verhalten in der Gemeinde. Es gibt Hausordnungen. Es gibt auch Ordnungen für eine Gemeinde. Und ich glaube, keine Gemeinde kann sich leisten, dass jeder macht, was er will. Es gibt gewisse Ordnungen, in denen man sich auch einfügen muss. Oder der Hausbau ist ein Bild für die Gemeinde. Und beim Hausbau ist so der Schwerpunkt, das greife ich dann nochmal raus und auch das andere Feld, noch nicht fertig. Beim Hausbau geht es um die aktive Mitarbeit. Also kein Haus entsteht, wenn man einfach so einen Haufen Ziegel und Steine wohin kippt und sagt, machen wir selber so. Da muss man anpacken. Aber wie ist das denn beim Ackerfeld, wenn Gemeinde Ackerfeld ist? Es gibt Arbeiten. Man muss Erdboden vorbereiten im Ackerfeld. Aber Wachstum und Gedeihen, das steht in Gottes Hand. Auch geistliches Leben. Wir können ackern und rackern. Wir können vieles, vielleicht auch mit Kunstdünger noch, bestreuen im geistlichen Leben. Aber wirklich Wachstum kann nur allein Gott schenken. Und das ist dieses passive Mehr. Wir können es verbitten, wir können manches mit tun, aber am Ende liegt es in Gottes Hand. Das schöne Bild Gemeinde, Familie, das könnte man also stundenlang auch bedenken. Dieses Zusammengehören aller wie in der Familie. Aber es geht auch manchmal zu wie in einer Familie. Und da wisst ihr, was so ist, ne? Wer Familie kennt, mit Geschwistern aufgewachsen ist, da ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber man gehört zusammen. Man freut sich, dass man sich hat. Oder das Bild auch vom Weinstock. Die Gemeinde, der Einzelne, der Weinstock, da geht es um die Lebensverbindung mit Jesus Christus. Und auch das Frucht entsteht. Einfach mal so ein paar Gedankenanstriche, was also die Bilder für Gemeinde sind, ist dann auch auf dem Skript mit drauf. Ich möchte mal gerne die beiden herausgreifen und noch einige Anstriche machen. Die Gemeinde, nichts Fertiges. Ackerfeld und Baustelle. Das Wort finden wir ja in 1. Korinther 3, Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Acker, Gottes Bauwerk. Grundsätzlich noch einmal, die Gemeinde ist Gottes Werk. Die Gemeinde ist der Ort der Gottesverherrlichung, so hat es Gott gewollt. In ihr wohnt er durch sein Wort und durch seinen Geist. Und in ihr wirkt er durch Taufe und Abendmahl. Das ist Gemeinde, wo Wort und Geist wirkt und wohnt. Und, ich sage es sehr betont, er wirkt das alles. Er wohnt in der Gemeinde, trotz ihrer Unfertigkeit. Stellt euch vor, Jesus würde erst warten, ehe er in eine Gemeinde einzieht und mit seinem Heiligen Geist kommt, bis alles okay ist dort. Bis es keine Runzeln und Flecken mehr gibt, sondern nur noch Idealgemeinde. Da würde gar keine finden, oder? Vielleicht in dem Bart? Na, dann wäre er die Ausnahme. Dann wäre er eine. Aber ich glaube es nicht. Und deshalb zieht er auch in unfertige Gemeinden ein, in unfertige Häuser. Und die Gemeinde ist und bleibt das Auffanglager für die Menschen, die aus dieser Welt herausgerettet werden, die sich herausrufen lassen. Da ist Gemeinde Auffanglager. Auch das wäre nochmal eine Überlegung, inwieweit wir das auch sind, wenn Menschen zu uns kommen. Ja, fangen wir sie auf, finden sie ihren Platz. Diese große, weite Sicht für Gemeinde Jesu müssen wir haben. Die Gemeinde muss uns also so wichtig sein und werden, dass wir gerne für sie und in ihr mitarbeiten. Das muss uns am Herzen liegen. Dass wir gerne auf Gottes Ackerfeld, also mit Ackern und Ackern. Wir sollen entdecken, wie schön es ist, dazu zu gehören, mitarbeiten zu können. Auf Gottes Ackerfeld und seiner Baustelle. Dass es einfach schön ist, zu seiner Familie zu gehören. Das sollen wir immer wieder neu entdecken. Und dass die Gesamtgemeinde wirklich alle braucht und in ihr alle Altersgruppen und sozialen Schichten vorkommen, das zeigt zum Beispiel auch eine alttestamentliche Stelle aus Jeremia 31, Vers 8. Dort steht, siehe, ich will sie aus dem Land des Nordens bringen, und will sie sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Man könnte auch übersetzen, heimkommen sollen. Und wie Gott die alttestamentliche Gemeinde in das Land der Verheißung gebracht hat, so bringt auch Jesus seine Gemeinde nach Hause. In die ewige Herrlichkeit. Und doch muss man sagen, zwischen dem Heute und dem Morgen liegt für die Gemeinde die Zwischenzeit der Unvollkommenheit. Auch die Zwischenzeit des Leidens und des Kampfes. Das gehört in dieser Zwischenzeit. Das Lied von Albert Frey, in dieser Zwischenzeit, ein Riss, so singt er dort dieses Lied, geht durch diese Welt. Auch durch manche Gemeinden. Wir leiden an vieler Unvollkommenheit. Im eigenen Leben, wer das als Christ kennt, aber auch im Leben seiner Gemeinde leidet der Christ mit. In dieser Zwischenzeit. Es ist nicht alles harmonisch und intakt. Und deshalb sagen wir noch einmal, wird die Gemeinde nichts Fertiges, Ackerfeld und Baustelle. Ich möchte mal zwei Bilder euch vor Augen malen. Was würdet ihr von einem Wanderer sagen, der an einem frisch gesäten Feld vorbeigeht und sich aufregt, weil nichts wächst und weil nichts zu ernten ist? Was würdet ihr dem sagen? Würdet ihr erklären, wart ab, die nächste Ernte kommt? Und vielleicht sieht der Bauer, der gesät hat, das Feld schon mit einem ganz anderen Blick. Vielleicht sieht er vor seinem inneren Auge schon das wogende Getreidefeld, die reifen Ähren. Er weiß, dass aus diesem frischen, frisch umgeackerten und neu besäten Boden etwas wachsen wird. Er weiß es, wenn er sät und die Ernte. Das weiß er, auch wenn am Anfang nichts zu sehen ist. Was würdet ihr von einem Touristen halten, der eine rasch wachsende Stadt besucht und sich über die Gerüste und Kräne maßlos aufregt? Was würdet ihr ihm sagen? Wart ab, die Gebäude sind noch nicht fertig. Aber der Tag der Fertigstellung wird kommen. Und an den unfertigen Bauwerken wird dann alles vollendet sein. Eines Tages werden also die Gerüste und Kräne abgebaut und die prächtigen Bauwerke in ihrem Glanz erstrahlen. Also nicht immer ist von Anfang an alles zu sehen. Und Gottes neuer Bau, seine Gemeinde, ist eben noch im Entstehen. Und deshalb sind gegenwärtige Unvollkommenheiten normal. Gegenwärtige Unvollkommenheiten sind normal. Deshalb liegen auf dem Acker Gemeinde noch Steine und es wächst noch Unkraut. Deshalb stehen am Bauwerk Gemeinde noch Gerüste und Handwerker sind tätig. Es wird noch gehämmert und gehobelt und wo gehobelt wird, fallen Späne. Das sind für mich Bilder für die noch nicht fertige Gemeinde. Gemeinde ist im Werden und Wachsen. Und die Fertigstellung wird erst erfolgen, wenn Jesus wiederkommt. Dann ist Vollendung, Vollkommenheit. Dieser Bibelvers aus dem ersten Korintherbrief erinnert also an das Großunternehmen Gemeinde. Und dieser Vers erinnert uns daran, wem die Gemeinde gehört. Entschuldigung, ich trinke mal den Schluck, ne? Dann geht's weiter. Ich mache euch etwas Appetit, also wer Durst hat, zum Wohl. Also Großunternehmen, Gemeinde. Gott ist der Besitzer, der Eigentümer, der Mitarbeiter. Gottes Mitarbeiter, so wird es extra betont. Gott ist der Besitzer, der Eigentümer der Pflanzung. Es ist Gottes Ackerfeld. Und aus der Eigentümer des Bauwerkes, Gottes Bau. Gemeinde gehört Gott. Wie gesagt, die Betonung liegt auf Gott. Es sind am Ende nicht meine Mitarbeiter, es ist nicht meine Gemeinde im Sinne des Besitzes, sondern immer nur der Zugehörigkeit. Meine Gemeinde, zu der ich gehöre. Aber der Eigentümer ist auch nicht der Pfarrer, das was noch da ist. Müssen ja nicht sagen. Das Amtsverständnis früherer Kirche, ne, der Pfarrherr, er ist nicht der Herr der Gemeinde. Das muss man ganz klar sagen. Der Eigentümer, der Herr, der Kyrios, ist ein anderer. Wir sind Knechte, Diener. Mehr nicht. Also, Gott sieht auf seine Gemeinde, es ist sein Eigentum. Mit dieser Aussage, wir sind Gottes Mitarbeiter, wird auch eine Spannung und eine Gefahr deutlich. Wir stehen unter Gefahr, alles an uns zu reißen. Wir machen das schon, wir kriegen das hin. Wir stellen noch ein paar neue Programme auf, wir gründen noch ein paar neue Kreise. Da haben wir immer wieder Ideen. Also wir machen das schon. Wir machen es, die Macher. Da werden übrigens als Mitarbeiter Macher. Und das ist ein Unterschied. Und wir werden dann auch bald die Fruchtlosigkeit unserer Mühe sehen. Die Gefahr besteht darin, dass wir aktive Gemeindearbeit betreiben, ohne Anbindung an den Eigentümer. Das gibt es. Da machen sich ganz viele liebe Christenmenschen total fertig. Volle Aktion, volle Aktivität. Aber am Ende macht man es nur für sich selber. Die andere Gefahr besteht darin, dass man gar nichts macht und sagt, der Herr wird es schon machen. Versteht ihr diese Spannung? Der Herr wird es schon machen. Ja, er macht es und er könnte vieles noch besser machen. Aber er macht es nicht ohne uns. Er möchte uns dabei haben. Das ist dieses große Wunder. Und wie oft wird Gott sich vergeblich nach Mitarbeitern umschauen? Und wen kann ich senden? Und jeder guckt weg oder schält zu Boden, hoffentlich meint er nicht mich. Naja, wer lässt sich senden und rufen? Es ist gefährlich, sich aus der verantwortlichen Mitarbeit herauszuhalten mit der Begründung, der Herr wird es schon machen. Ja, er macht es aber eben mit uns, mit dir und mir. Deshalb hat Jesus auch seinen Jüngern die Bitte aufs Herz gelegt, ihr müsst darum bitten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Das muss irgendwie doch passieren. Und Gott macht es mit euch, ich zähle mal bei euch, ich weiß nicht, ob es das bei euch alles gibt, er macht es mit euch Bläsern oder Sängern. Er macht es mit euch Kirchenvorständen und Ortsvorständen. Er macht es mit euch, die ihr unter Kinderarbeit im Kinderdienst mit tut oder im Jugenddienst. Er macht es mit euch, die ihr Kirche, Gemeindehaus, Gemeinschaftshaus reinigt und Kranke besucht. Versteht ihr? Gott macht es aber mit euch. Dieses Zusammen, gemeinsam, dass Gott Menschen dabei haben will, ist sein Wunsch und sein Wille. So will er es haben. Und das Betätigungsfeld ist groß. Und diese beiden Bilder gefallen mir so eben, Acker und Bauwerk. Zwei beeindruckende Bilder für Gemeinde. Aber wer von Ackerbau und Viehzucht keine Ahnung hat, weiß, dass allein mit den Pflanzen es noch nicht getan ist. Das Pflanzen ist eines, ne? Dann muss begossen werden, dann muss auch manche andere Pflege noch dazukommen. Aber in diesem Bild vom Pflanzen wird eben das eine deutlich, es geht um das Wachstum. Es geht um das Wachstum. Und das will ich nochmal sehr betont sagen, das ist uns entnommen. Wir können es nicht machen. Wachstum nicht. Wir können vieles vorbereiten. Man kann den Boden vorbereiten. Man kann gutes Saatgut auswählen. Aber dass am Ende etwas wächst, das macht Gott. Auch hier gilt es, diesen unfertigen Stand der Pflanzegemeinde auszuhalten. Dass sie immer noch im Wachsen ist. Gemeinde ist noch im Wachstumsstadium. Nur mal noch so ein kleiner Gedanke. Israel wird übrigens nie als Ackerfeld bezeichnet, sondern da gibt es einen anderen Begriff für Israel, nämlich der Weinberg. Israel ist der Weinberg. Und der Weinberg ist umzäunt gewesen. Das war oft damals so. Ne? Der Weinberg wurde umzäunt. Der Acker liegt frei. Also für mich ist das auch ein Bild, wenn im Neuen Testament mehr so der Acker für Gemeinde benutzt wird. Der Acker ist frei zugänglich. Deshalb auch dieses Rufen zu den Nationen hin, zu den Nichtjuden. Ihr könnt kommen. Ihr könnt kommen. Aber so ein freiliegender Acker ist natürlich auch offen für Feinde. Und das macht Jesus ja deutlich in dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Als die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut. Für mich bis heute immer wieder eine merkwürdige Sache, warum dieses Unkraut mit aufwächst. In Gottes wunderbarer Welt, bis hinein in seine Gemeinde. Und ihr kennt vielleicht das Gleichnis, wie übereifrig die Jünger dann am liebsten alles rausreißen würden. Und die sagen, nee, das könnt ihr nicht machen, ihr müsst euch doch selber mit rausreißen. Ihr tragt doch manchmal selber Unkraut in euch. Was wollt ihr denn? Euch selber mit rausreißen? Lasst alles wachsen. Und am Ende. Also in diesem Bild vom Acker wird eben auch deutlich, es gibt keine unkrautfreie Gemeinde. Das ist noch einmal der Gedanke der Idealgemeinde, die es nicht gibt. Unkräuter sind mit dabei. Aber das haben wir nicht zu unterscheiden. Das macht der Herr am Ende dann, wenn geerntet wird, dann wird unterschieden. Also das so steht das Bild vom Ackerfeld. Es ist offen, zugänglich und es wächst eben dort so manches, was man eigentlich gar nicht haben will. Das andere ist nochmal das vom Bauwerk, Gottes Bau. Nichts Fertiges. Hier wird auch noch ein Stück die öffentliche Seite der Gemeinde deutlich. Auch das ist ein sehr offen gehaltener Raum. Im Alten Testament wäre es der Tempel als Begegnungsort, als der Ort der Gegenwart Gottes. Und heute sehe ich so, hat Gott die Gemeinde auserwählt. Die Gemeinde soll dieser Ort sein, wo man Gott begegnen kann, wo man auf Gott aufmerksam wird. Und wenn auch Nichtchristen nicht oft von der Bibel was wissen oder vom christlichen Glauben, aber was eine Kirche ist, wissen sie immer noch. Und wie viele nichtchristliche Touristen dann gehen irgendwo in die Kirche, das kriegen sie noch mit. Also man kann schon gewisse Gedankenverbindungen noch herstellen. Natürlich kann man sie jetzt nicht unbedingt fragen, ob sie mit Ostern und Weihnachten was anfangen können. Aber mit dem Gebäude Kirche, diese äußere Gestalt der Gemeinde, ich glaube, da gibt es noch manche Gedankenverbindungen auch bei Nichtchristen. Das ist auch eine Möglichkeit, wo Gott auf sich aufmerksam macht. Und ich finde es immer interessant, diese hohen Kirchturmspitzen, wie ein aufragender Finger, der nach oben zeigt, das dürft ihr nicht aus dem Blick verlieren. Diese Sicht, dieser Blick nach oben zu Gott. Und in dem Bild vom Bauwerk wird ja auch das eine deutlich, wer baut, braucht Ziegel. Wenn Gemeinde gebaut wird, braucht es lebendige Steine. Menschen, die sich dort einfügen lassen. Vielleicht auch manchmal an Stellen, wo man gar nicht so richtig sein will. Und man denkt, Mensch, der andere Platz nur am Fenster wäre viel schöner als Stein. Vielleicht ist man in irgendeine Ecke gesetzt. Aber auch die Steine braucht es. Also jeder ist wichtig als lebendiger Stein für den Gesamtbau Gemeinde. Aber noch einmal, beide Bilder zeigen eigentlich, die gegenwärtige Unvollkommenheit ist normal. Es ist nichts Fertiges. Wir arbeiten und bauen daran. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es gibt keine Idealfamilie. Wenn man also davon ausgeht, wir kommen zusammen als Unvollkommene, auch als Menschen, oder? Würdest du von dir sagen, ich bin ein vollkommener, fehlerloser Mensch? Ich kann es von mir nicht sagen. Ich bin ein begnadigter Sünder und da bin ich dankbar. Aber wenn Unvollkommene zusammenkommen in einer Gemeinde, wie soll denn dann Vollkommenheit herauskommen? Auch in der Summe funktioniert das nicht. Also lasst euch bitte durch Unvollkommenheiten, durch Unfertiges in der Gemeinde nicht irre machen. Wie lange stand denn auf deinem Zettel?
Was für eine Stunde?
Ich habe gelesen, 22.30 Uhr, und da haben wir 24 Uhr.
Jetzt wurde ich leider gerne.
Sei ganz beruhigt. Silvester könnt ihr alle zu Hause. Ich bin schon auf der Zielgeraden. Nochmal zu dieser Urgemeinde. Ein Wort, das oft mit angeführt wird, wenn es um Gemeinde geht. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wörtlich müsste man das letzte Wort übersetzen in den Gebeten. Also weil es verschiedene Formen des Gebetes, der Danksagung, des Lobes, der Anbetung und der Bitte gibt. Immer wieder haben sich Reformbewegungen im Christentum auf die Urgemeinde berufen. Sie haben gesagt, so müssen wir es machen. Dann sind wir Gemeinde. Einzelne Christen versuchen, ihr persönliches Leben geistlich auszurichten am Leben der Urgemeinde. Und in vielen oder bei vielen Abschnitten in der Apostelgeschichte wird es einfach warm ums Herz. Und man wünscht sich, ei, so müsste das sein. Keiner sagte von sich, das ist meine, jeder hat hergegeben, keiner hat was für sich beansprucht, muss das schön gewesen sein. Ein Herz und eine Seele, geisterfülltes Leben. Das wird für viele zum Leitbild, die schwärmen davon, die träumen davon. Es ist nicht Gemeindewirklichkeit. Es ist nicht Gemeindewirklichkeit, auch wenn es das am Anfang beschrieben wird. Und die Urgemeinde darf man nie als Idealgemeinde hinstellen, denn ganz am Anfang fallen schon drei Schatten auf die Urgemeinde. Da kommt gleich Kapitel 2, Spott und Verfolgung. Kapitel 5, Ananias und Sapphira, Heuchelei und Lüge, mehr Schein als Sein. Und Kapitel 6, da sind Witwen übersehen worden bei der täglichen Essensausgabe. Die hatten jetzt nicht irgendwo eine Möglichkeit, warmes Essen zu bekommen. Die waren darauf angewiesen, die wurden einfach übersehen. Und es kam zum Murren, also mangelnde Fürsorge und Murren. Ich will nur mit diesen paar Anstrichen deutlich machen, es herrschte kein Idealzustand. Und gerade bei Ananias und Sapphira, Kapitel 5, zeigt es, wie anfällig Gemeinde Jesu auch für die Sünde ist. Wie das einbrechen kann. Also nur mal, Idealgemeinde, so nicht möglich. Aber es wird uns in diesem bekannten Wort aus Apostelgeschichte 2,42 doch etwas Wichtiges ans Herz gelegt, nämlich die Beständigkeit. Sie blieben aber beständig. Das Wort hatten wir schon immer angetan. Bleiben und beständig. Bleiben, ein Wort, das wir im Neuen Testament immer wieder lesen. Wer in mir bleibt, sagt Jesus, bringt gute Frucht. Bleiben in der Lebensverbindung mit Jesus. Das beständig, im Griechischen proskarpterio, beharren, dabei bleiben, Ausdauer, sich ständig aufhalten, festhalten, an oder dauernd bereit sein, sich fortwährend aufhalten. Das schwingt alles in diesem Wort beständig. Also man könnte von der Bedeutung des Wortes her sagen, das entschiedene und unentwegte Festhalten an etwas. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Man könnte es auch mit dem Bild deutlich machen, immer wieder die Hände hinhalten. Immer wieder die Hände hinhalten, beständig und immer wieder, um etwas zu empfangen. Dann werden uns diese Dinge ja dann auch genannt. Einmal, das will ich mal noch kurz vorausschicken, was damals Menschen angezogen hat. Da liest man gleich mal 3000 kamen hinzu. Aber vorneweg darf man nicht sprechen, die das Wort annahmen, die das Wort annahmen, die zum Glauben gekommen sind. Und wie kommt man zum Glauben? Durch das Wort Gottes. Kommt man zum Glauben, die das Wort annahmen, die sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugefügt. Also Gottes Wort zieht die Menschen in die Gemeinde. Ich bin sehr am Fragen, ob es immer unsere tollen Programme sind, ob es gute kirchliche und christliche Shows sind, die die Leute anziehen. Das könnt ihr auch in der Welt erleben, vielleicht nicht ganz mit den christlichen Einschlag. Aber was ihnen die Welt nicht bieten kann, ist das Wort der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das hat die Welt nicht drauf, auf ihren Schirm. Das können wir nur den Menschen sagen, dass sie Jesus, den Retter, brauchen. Und deshalb müssen wir immer wieder klar sein in der Verkündigung. Gottes Wort zieht Menschen an. Und was Menschen auch beeindruckt, wie dann die Christen, die angezogen worden sind vom Wort, wie sie dann das Wort Gottes im praktischen Miteinander leben, also die Gemeinde. Ich glaube, das war damals, die haben keine großen missionarischen Aktionen gestartet. Nur ihre Andersartigkeit hat die Leute auf einmal aufmerksam gemacht. Was sind das denn für Typen? Was sind das für Leute? Und das hat sie irgendwie begeistert, die Nichtchristen. Also, wie sie miteinander umgegangen sind. Und die vier Dinge in einer Gemeinde, die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ich finde es schön, dass ihr solche Abende habt, die wirklich vertiefend sind, die ist nur ein bisschen Unterhaltung. Und die Gemeinde Jesu braucht bibelorientierte, lehrhafte Verkündigung. Denn wo die Lehre nicht mehr stimmt, wird auch bald geistliches Leben leer. Und das Leben wird nicht mehr nach einer bestimmten Lehre ausgerichtet. Deshalb plädiere ich sehr dafür, immer wieder gute, gesunde, biblische Lehre zu bringen. Und noch einmal, es geht ganz schnell heute in den verschiedenen Gemeinden, kann man das hören, wie schnell da so Sonderlehren einbrechen und jeder so sein kleines Sonderfindlein mit einbringt und denkt, das ist jetzt, was wir noch brauchen. Also orientiert euch am Wort Gottes. Fragt danach, was geschrieben steht. Die Lehre der Apostel. Für mich also das Gesamtzeugnis der Bibel. Altes und Neues Testament. Das haben wir immer wieder nötig und brauchen es. Aber genauso auch die Gemeinschaft. Wie wir miteinander umgehen. Dass wir nicht wiederholen, was die erste Christengemeinde gemacht hat. Also in Jerusalem. Wir verkaufen jetzt alles, teilen unser Hab und Gut. Das gibt es auch. Es gibt doch das Miteinander teilen. Ich habe es erlebt, dass mir jemand gesagt hat, also wenn du mal jemand weißt, der zu einer Freizeit fahren will, aber das Geld nicht hat, ich bezahle gerne mal für jemanden eine Freizeit. Also nicht so, dass es nicht geschieht. Aber wir können nicht mehr nachmachen, dass wir einfach sagen, jetzt verkaufen wir alles, hauen alles in den Topf. Wisst ihr, was später aus dieser Jerusalemer Gemeinde wurde? Die ist total verarmt. Andere mussten dann sagen, ja, es gibt aber verschiedene, man kann das nicht immer eins zu eins umsetzen. Und doch geschieht es. Wir helfen einander in praktischen Dingen. Also wie wir so miteinander umgehen, das wird immer auch eine Außenwirkung haben. Das ist dieses innere Zusammensein und Zusammenhalt in der Gemeinde. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und von der Herde her, Schafherde, weiß man, ein einzelnes Schaf, was die Herde verlässt, ist leicht Beute für Raubtiere. Und deshalb ist der Schutz der Herde, der Gemeinde, auch ganz wesentlich. Sie blieben beständig in der Gemeinde und Gemeinschaft. Im Brotbrechen, das Abendmahl, also regelmäßiges Abendmahl. Abendmahl ist innigste Gemeinschaft mit Jesus. Nirgendwo wird uns das Evangelium in so kurzer und purer Weise dargebracht wie in den Worten des Abendmahls. Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Das ist das Erlösungswerk Jesu. Und das erleben wir im Abendmahl. Und darauf können und wollen wir nicht verzichten. Und sie blieben beharrlich im Gebet. Wer betet, wer vor Gott kommt mit seinen Bitten und Anliegen, der weiß, dass er Gott nötig hat. Wir, noch einmal, wir sind nicht die großen Macher. Wir managen auch nicht alles. Wir haben nicht alles in der Hand. Auch nicht unser Leben oder das Leben der Gemeinde. Aber wir dürfen uns im Gebet in Gottes Hand geben. Und wo gebetet wird, wird immer Gott vertrauen, offenkundig. Wer betet, vertraut Gott. Vertraut ihm seine Anliegen an, bringt seinen Dank. Also beständig und beharrlich im Gebet. Ich denke, wo man diese vier Dinge in einer Gemeinde immer wieder wachhält und praktiziert, da entsteht auch geistliches Leben. Lassen wir uns also ermutigen zu einem fröhlichen Bleiben in der Gemeinde Jesu. Und für mich ist dann das immer konkret die Gemeinde vor Ort. Ich weiß, dass heute auch viele 20, 30 Kilometer fahren, um eine andere Gemeinde zu haben. Auch das gibt's. Aber meine Meinung ist, es ist schön, wenn man das haben kann, die Gemeinde vor Ort. Das ist meine Gemeinde. Da gehöre ich dazu. Da kennt man sich, da ist man sich ganz nah. Und deshalb meine große Bitte auch an euch heute Abend. Stell dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Liebe in deine Gemeinde hinein. Träum nicht nur davon, was alles noch anders sein könnte, wie ideal das sein könnte. Lebe Gemeinde so, wie du sie vorfindest. Sicher, es wird manches auch zu verändern geben. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber nicht in der Art der Gemeinde Neugelei. Sondern, wenn etwas nicht gut ist in der Gemeinde, dann auch mit Leiden und mit den Brüdern und Schwestern die Unvollkommenheit und die Spannung aushalten. Und deshalb ein paar letzte Ansprüche. Ich will die Gemeinde und den Einzelnen in ihr erleiden mit all seinen Schwächen und Fehlern. Denn die anderen müssen doch auch mich erleiden, erdulden und vertragen. Und ob das immer einfach ist. Ich will mit der Gemeinde und mit dem Einzelnen in ihr leiden. Sein Leid ist mein Leid. Auch das bringt Christen näher. Wir teilen nicht nur die Freude und die guten Zeiten miteinander, sondern auch die schlechten Zeiten, auch das Leid. Und ich will für die Gemeinschaft, für die Gemeinde und für den Einzelnen in ihr leiden. Ich will mich schützend vor ihn stellen. Auch schützend vor meiner Gemeinde. Ich denke, es ist manchmal eine Unsitte, wenn man auch anderen gegenüber nur schlecht von seiner Gemeinde redet. Das hat eine Gemeinde, denke ich, nicht verdient. Und deshalb sich ein Stück schützend davor stellt. Es ist ja meine Gemeinde. Also, wir brauchen einander in der Gemeinde. Und in all dem sind wir froh, dass die letzte Verantwortung nicht bei uns Menschen liegt, sondern bei Jesus, weil er der Eigentümer der Gemeinde ist. Sie ist sein Eigentum und ich hoffe, du auch, du, der du heute Abend mit dabei bist, ein Herausgerufener aus dieser Welt hinein in die Gemeinde Jesu und dass du dort Gemeinde als Gabe und Geschenk annehmen kannst, aber auch die vielen Aufgaben siehst und entdeckst, die dort für dich einfach da sind und wo du gebraucht wirst. Ich danke euch für euer geduldiges Aussagen. Aber was wollt ihr denn noch machen? Ja, ich will doch nicht einfach gehen. Was machen wir jetzt?
Ich sage noch nicht danke. Nee. Wir sind eigentlich noch nicht ganz am Ende.